Der große Preis von Italien steht vor der Tür. Ralf und ich, wir melden uns mit der Vorschau zum Rennen in Monza, eines der traditionsreichsten überhaupt der Formel 1. Ich begrüße dich ganz herzlich, Ralf.
Hallo.
Ihr seid natürlich auch herzlich gegrüßt und könnt gerne ein Abo da lassen, mir künftig keine Formel 1 mehr zu verpassen. Kostet ja auf YouTube bekanntlich nichts. Ja, Ralf, und wir gehen rein in den königlichen Park. Wer ist für dich Favorit? Ist es wieder McLaren nach dem dominanten Auftritt in Zandvoort? Oder können wir auf dieser ganz anderen Rennstrecke ein anderes Kräftefeld erwarten?
Ich glaube, McLaren wird nicht ganz so überlegen sein, aber überlegen genug, dass beide als Favoriten gelten müssen. Absolut. Ob der eine denen ein bisschen das Leben schwer macht, wird man sehen. Ich habe erstmal keinen so richtig im Kopf, der Piastri oder Norris richtig gefährden könnte. Es hängt immer von Umständen, Wetter ab, aber grundsätzlich sind beide McLaren-Piloten auch in Monza wieder die Favoriten.
Genau, Wetter hast du schon angesprochen. Sebastian Vettel hat ja im Regen von 2008 dort gewinnen können. Wir hatten auch in Gasly, gut, das war kein Regen, auch bei Ricciardo war es kein Regenrennen. Aber diese Erfolge zeigen ja, und Ricciardo damals in einem recht unterlegenen McLaren noch, dass diese Strecke für Überraschungen gut ist. Deswegen doch nochmal die Frage, ist Monza, wenn es auf einer Strecke eine Überraschung, oder wenn es mal wieder jetzt eine Überraschung gibt, ist dann Monza die Strecke, auf der es passiert?
Nicht die Strecke, aber traditionsmäßig und von der Historie her eine Strecke, wo eher was passieren kann, klar. Und da muss man halt da sein. Ich meine, Ricciardo hat auch deshalb gewonnen, weil Verstappen und Hamilton, glaube ich, das war das Jahr, sich gegenseitig von der Piste gefahren haben. Ja,
21, und also, genau.
Du kannst jetzt, es muss. Also ein Underdog, der in Monza gewinnt, der muss schon darauf hoffen, dass die Favoriten sich selbst im Weg stehen. Und was Sebastian Vettel 2008 betrifft, ja, sie haben ganz auf Regen damals gesetzt, sind voll auf Regen abstimmen, Qualifying schon gefahren. Es hat da geregnet, es hat auch im Rennen geregnet und super Job von Vettel auf Harvish. Das war so, als der Komet das erste Mal gestrahlt hat. Und ja, das war der erste Red Bull-Sieg überhaupt. Wenn man jetzt Red Bull Racing damals Toro Rosso als eine Firma sieht.
Ja, genau. Und Gasly, da war auch ganz viel Chaos, weiß ich noch, mit roter Flagge und Pipapo. Ja. Gut, dann springen wir wieder zurück in die Gegenwart und gleichzeitig, die bleiben in der Gegenwart. McLaren hat jetzt den Ausfallgrund von Norris bekannt gegeben. Andreas Dell hat gesagt, wir haben ein Problem auf der Chassisseite identifiziert und werden vom Monza eine komplette Analyse machen. Das ganze Team wird diesen Vorfall analysieren, daraus lernen und sicherstellen, dass so etwas künftig kein Faktor mehr ist, weder für den Rest der Saison noch darüber hinaus. Kein Faktor mehr ist, heißt es, wir erleben keine technischen Defekte mehr bis Richtung Saisonende. Da hat Ralf Schumacher in dem Podcast von Sky noch was anderes gesagt.
Die Motorenschäden sind immer möglich, je mehr Laufleistung so ein Motor hat. Und was Chassis betrifft, ja, McLaren sagt, es ist Chassis, sie haben nicht genau gesagt, was. Zu viele Vibrationen vielleicht, keine Ahnung. Es reicht ja nur, dass, wenn sie noch das Auto untersuchen, den Piastri hatte ja wohl kein Problem mit. Vielleicht hat ja so irgendein humorvoller Piastri-Fan eine Schraube bei Norris nicht richtig angezogen, wer weiß. Also ich würde schon gern wissen, was da genau am Chassis passiert ist, weil Chassis alleine kann viel sein.
Ja. Dann werden wir in Zukunft sehen, ob da nochmal was passiert. Wir haben schon auch über die Mentalität von Lando Norris gesprochen. Also Ralf Schumacher hatte das ja auch angerissen, dass er vielleicht jetzt diese Stärke zeigen kann. Du hast aber auch gesagt, Piastri ist so stark, die schenken sich nichts, dass das auch eine ganz klare Sache für den Australier werden könnte, weil der halt auch so abgebrüht ist. Jetzt hat aber Jacques Villeneuve nochmal was reingeworfen, denn jetzt hat sich ja diese ganze Situation auch für den Australier verändert. Und der hat nämlich gesagt, es ist nun seine Meisterschaft, die er nur noch verlieren kann. Das ist etwas ganz anderes. Man zweifelt an sich selbst, man fährt etwas defensiver, was einen dazu verleitet, Fehler zu machen. Oder wird man ein bisschen nachlässig? Wir haben Fahrer an dieser Position gesehen, die so viele Punkte verloren haben, weil sie ihre Fahrweise geändert haben, weil sie diesen kleinen Puffer hatten und das erzeugt zusätzlichen Stress. Es wird interessant sein zu sehen, wie Piastri sich entwickelt. Also da die Frage an dich, wie siehst du da Piastri? Können wir da schon eine Prognose wagen oder weil das jetzt eben auch so eine neue Situation für ihn ist, kann man da nur Rätsel raten?
Es ist interessant, wie die Experten eigentlich andere Leute mit sich selbst vergleichen, denn was Jacques Villeneuve betrifft, die Expertise, die er hat, diese ist ja wohl Selbsterfahrung. Er ging von sich damals aus, dass er auf 97 zu irgendeinem Zeitpunkt nur eine WM mehr verlieren konnte und hat sich dann selbst analysiert und fing plötzlich an, so wie er das jetzt in der Retrospektive sieht, Fehler zu machen. Zum Beispiel, dass er in Kanada einen Ausfall hatte und, und. Am Ende hat es für ihn gereicht, ob das Piastri auch so sieht, ob Piastri 1:1 mit anderen Fahrern zu vergleichen ist, bezweifle ich. Aber eins ist klar, durch den Ausfall von Norris hat er jetzt so viel Vorsprung, dass er schon viel mehr an die Wahrscheinlichkeit denkt, Weltmeister werden zu können. Und dann ist die Frage, was macht das mit einem? Er wäre gut beraten, das auszuklinken und einfach so zu fahren wie vor dem letzten Wochenende, als Norris noch nicht den Ausfall hatte, als es 8 Punkte waren und nicht jetzt 33 oder 9 Punkte und nicht 34 wie jetzt. Also er sollte einfach sein Ding weitermachen. Ob er das kann, ob das so passiert, weiß ich nicht. Und was Norris betrifft, klar kann der nichts mehr verlieren und viel befreiter aufhören. Nur, ich meine, wenn einer vorher einen Knoten im Kopf hatte, wäre es und dann Misserfolg dazu führt, dass der Knoten weg ist, das ist jetzt auch nicht das Gelbe vom Ei. Also muss man das einfach abwarten. Ich glaube, es wird sich jetzt nicht viel ändern. Am Ende wird ein bisschen Glück oder Pech die Rolle spielen und das Glück braucht halt jetzt Norris, insofern, dass Piastri das Pech haben muss, auch mal auszufallen. Ansonsten, wenn die so überlegen sind, dass er eigentlich Doppelsiege nur rausfahren, wird es halt schwierig, diese Punkte aufzuholen für Norris. Er kann es aus eigener Kraft noch schaffen. Aber so überlegen ist er nicht, dass er wie selbstverständlich jedes Mal Piastri schlagen kann. Also das ist immer so ein Ritt auf Messers Schneide. Und da gibt es mal so für den, mal ein bisschen für den. Also der Punktevorsprung von Piastri ist schon eindeutig so, dass er in der Favoritenrolle für den Rest der Saison ist.
Ja, Ferrari wird auf jeden Fall kein Wörtchen mehr in dem Fahrer-WM-Titel mitreden und auch beim Konstrukteurskampf haben sie keine Chance mehr. Die sind jetzt Gastgeber sozusagen ja am Wochenende und haben auch anlässlich zum 50-jährigen Jubiläum erster WM-Titel Niki Lauda einen eigenen Overall designt, die haben das Auto umlackiert, eigene Helme erstellt, gedesignt. Ja, ist das eine schöne Hommage an den guten Niki?
Ja, wobei das berühmteste Monsterrennen von Niki Lauda hätte nächstes Jahr Jubiläum. Ich meine, 76, als er nach seinem Feuerunfall im Nürburgring in Monza wieder ins Auto gestiegen ist, das war das größte Comeback damals seit Jesus Christus. Ich weiß nicht, was Ferrari sich nächstes Jahr dann einfallen lässt, weil es ist nochmal die Steigerung. Vielleicht kommt dann Puma mit irgendwie Kreuzen aus dem Vatikan oder der Papst schwenkt dann die Zielflagge, keine Ahnung. Also da ist noch Luft nach oben dann.
Ja, stimmt, da müssen wir da nochmal eine ordentliche Schippe drauflegen. Gut, da ist er nicht Weltmeister geworden, aber klar, das ist natürlich eine ganz andere Heldengeschichte gewesen damals. Ja, kann man sich ja auch nur mal den Film Rush angucken, auch wenn er natürlich alles ein bisschen teils überspitzt ist. Aber das ergibt das schon alles ganz gut doch wieder, oder? Wie war eigentlich deine Meinung nochmal zum Film Rush?
Ja, ich war ja von Anfang an dabei. Habe auch den Regisseur Ron Howard kennengelernt. Niki Lauda hat mir viel von dem Projekt erzählt, von den Dreharbeiten. Und er war sehr zufrieden mit dem Drehbuch. Da gab es zum Beispiel eine Szene im Film, damalige Frau Marlene kennengelernt hat, ist er im Film mit so einem Peugeot praktisch von der Party weggefahren, hat sie mitgenommen, weil die auch keine Lust mehr hatte auf der Party. So haben die sich kennengelernt. Diese Fahrt gab es im Leben nie. Es gab diese Party und man hat sich auch später getroffen. Aber diese dramatische Autofahrt, die gab es nie, aber Niki Lauda sagt, schade, weil die Filmszene war eigentlich besser als die Wirklichkeit und konnte super damit leben, weil der, ich sag mal inhaltlich, was da passiert ist zwischen den beiden, das hat zwar nicht im Auto stattgefunden, aber das war schon in dem Sinne so und für den Film war die Autofahrt natürlich noch viel besser. Er hat mir dann erzählt, nach 5 Wochen wusste er gar nicht mehr, ist er jetzt mit dem Auto gefahren, weil er den Film so gut fand oder nicht mehr. Also da hat die Realität oder die Fiktion die Realität überholt gehabt und trotzdem war der Protagonist, um den es ging, zufrieden damit. Also grundsätzlich hat er mir erzählt, Rush war schon ein Film, der mehr oder weniger die Emotionen und schon zum großen Teil die Spannungen und die Stimmung wiedergegeben hat, bei denen es mit dem wahnsinnigen WM-Kampf Hand und Lauter ging. Also er war voll konform mit dem Film und fand ihn auch nicht übertrieben, sondern fand super. Das kann man ja von dem aktuellen Formel-1-Film nicht so direkt behaupten.
Hast du den mittlerweile geschaut? Oder?
Nein.
Nee, ich auch nicht. Ich warte einfach, bis es den irgendwann mal Sky gibt. Dafür gebe ich kein Geld im Kino aus. Bin auch, wie gesagt, Fan des Sports. Aber sowas wie Rush habe ich mir tatsächlich damals im Kino angeschaut. Und das bereue ich auf jeden Fall mal nicht. Der hatte auch gute Bewertungen, auch von, habe ich auch viele gute Eindrücke von anderen Formel-1-Fans bekommen. Auch das habe ich nicht vom Film F1 erhalten. Ja, Ralf, Ferrari. Aber so grundsätzlich der Look von den Overalls, Lackierungen und so weiter. Taugt dir das? Hast du da die Bilder gesehen oder?
Ich habe mir die Bilder gesehen, aber ehrlich gesagt, mir ist egal. Für mich ist Ferrari rot. Was für eine Farbe, das muss die Grundfarbe sein. Ob die da nochmal blau und weiß oder sonst was drin haben, ist mir eigentlich völlig wurscht. Ferrari ist für mich erstmal rot, alles andere sind keine Ferraris. Und ja, es ist ja auch marketingmäßig, Puma macht, Ferrari macht, mir ist egal.
Nach meinem Geschmack ist es auch mit Sonderlackierung eh zu viel in der Formel 1, aber das mit Niki Lauda finde ich jetzt schon stark. Dann sprechen wir mal über einen, der in so einem Lauda Ferrari sitzen wird am Wochenende, und das ist Lewis Hamilton, der ja massiv unter Druck ist, jetzt natürlich nach seinem Einschlag sowieso, auch davor lief es ja schon schlecht, er hat selber schon angeboten, dass man ihn austauscht, wir haben da lang und breit drüber berichtet. Jetzt ist es aber das Ferrari-Heimspiel, da sind auch viele hohe Tiere der Scuderia vor Ort vom Konzern. Ja, hält er dem Stand, werden wir dann einen besseren Auftritt des Briten erleben.
Ja, er muss dafür sorgen, dass es nach vorne wieder geht. Ich meine, er verliert gleich 5 Startplätze wegen seinem Aussetzer in Zandvoort. Also selbst wenn er auf Pol stehen würde, würde er dann nur von Platz 6 losfahren. Also, und Monza ist jetzt, obwohl es ein Highspeed-Tempel ist, jetzt keine Strecke, wo man so einfach überholen kann. Im Gegenteil. Also da ist er schon mal eingeschränkt, was die Platzierung betrifft. Und Pole Position in Monza, Hamilton ist eh ein bisschen, ist Vater Wunsches Gedanken. Also er wird es auf jeden Fall schwierig haben. Er muss da irgendwie gucken, so nah wie möglich an Leclerc zu sein und das Beste für Ferrari rauszuholen, ohne große Fehler zu machen, ohne großes Bromborium. Und am besten ist, er hat ein Wochenende, wo eigentlich kein Journalist so richtig eine Geschichte bei ihm sieht. Das wäre eigentlich das Beste für ihn. So ein einfach durchschnittlich fehlerloses, ganz gutes Wochenende.
Ja, und für seinen Teamkollegen Charles Leclerc ist er sozusagen Titelverteidiger, was Monza angeht. Letztes Jahr hat er gewonnen, nach dem Motto, wenn zwei sich streiten, freut sich der Dritte. Da sind sich ja die beiden McLaren nicht einig gewesen, haben sich da mit hohem Reifenverschleiß gegenseitig das Leben schwer gemacht und Leclerc am Ende mit einem gewonnen. Spielt der eine Rolle um den Sieg vielleicht?
Weiß man in Monza nie, was Ferrari betrifft. Ich meine, sie werden jetzt keinen 5-Liter-Motor auspacken, wie in den 50ern oder 60ern manchmal ihnen nachgesagt wurde, dass die 4 aber sowas von weggeguckt hat, wenn Ferrari nach Monza kam. Und das, also in Monza galt immer die Regel, das Reglement entspricht nicht dem Ferrari und nicht umgekehrt. Das ist heute natürlich nicht mehr drin. Also, ich glaube, Favoriten sind sie nicht. Aber viel schlechter als in Zandvoort können sie ja auch nicht abschneiden. Das heißt, sie werden auf jeden Fall besser aussehen als in Zandvoort. Aber ich denke, sie werden mit Red Bull und Mercedes sich drum streiten, wer best of the rest ist hinter den McLaren.
Ja. Und dann kann Italien dann auch darauf hoffen, falls Ferrari nicht gewinnt, ob es eventuell ein Andrea Kimi Antonelli schafft, der Lokalmatador. Ja, ganz sicher. Da hast du diese Woche einen Artikel zugeschrieben, ist das Projekt Antonelli gescheitert. Deswegen übernehme ich direkt mal deine Headline und frage dich das.
Erstmal ist eine Frage, aber die Frage kann man sich grundsätzlich jetzt stellen. Wenn man mal die Hintergründe ganz nüchtern sieht, wie Jacques Villeneuve, der Kimi Antonellis Jugend nicht als Ausrede verwendet, sondern für den Formel 1 ein Leistungssport ist, wo ein Team zwei Fahrer hat, wo zwei Fahrer performen müssen, so viel wie Punkte möglich für das Team einfahren, dann kann man natürlich sagen, hat Kimi Antonelli nicht das geschafft, was man erwartet. Er hat Mercedes eher Punkte gekostet mit seinen Fehlern als gebracht. Dann kann man natürlich sagen, Alter hin oder her, das Projekt droht zu scheitern. Es ist brutal und ich weiß, jetzt kommen auch wieder irgendwelche Bubis oder was auch so. Ja, aber Kimi ist noch so jung. Ja, aber man muss die Formel 1 auch von der Seite aus mal sehen. Alter schützt vor Torheit nicht. Und das gilt auch Alter nach unten. Dass Kimi ein sympathischer Typ ist, der auch so ein bisschen Welpenschutz bei vielen genießt, ist auch klar. Aber das nutzt am Ende ihm auch nichts, wenn die Ergebnisse nicht stimmen. Jacques Villeneuve sagt, die Formel 1 ist keine Schule, kein Ausbildungszentrum, sondern man fährt da, wenn man bereit ist. Ist das Kimi Antonelli? Das ist die Frage. Ist er ein zweiter Verstappen? Ganz sicher nicht, das kann man schon sagen. Hat er in Zukunft die Fähigkeit, Rennen zu gewinnen? Vielleicht hat er die, ja. Gibt man ihm die Zeit? Ja, Toto Wolff gibt ihm die Zeit. Aber in anderen Teams, ich glaube bei Red Bull, hätte man ihm die Zeit jetzt schon nicht mehr gegeben. Also alles ist relativ.
Man muss ja auch sagen, die Aussagen von Jacques Villeneuve, das ist ja jetzt auch nicht gesetzt. Ne? Also die Formel 1 ist keine Schule. Da sagt dann Franz Tost, ein Formel 1-Fahrer braucht 2 bis 3 Jahre. Ich meine, guck den Piastri an, der war auch abgeschlagen gegen Norris in seinem ersten Jahr. Und jetzt fährt er besser als Norris nach 3 Jahren
Ja,
Entwicklung.
Piastri hat mir die Zeit gegeben, aber Antonelli muss dann aber auch besser performen. Das wird man sehen. Wie gesagt, er hat so einen Superstar-Status gekriegt. Von Anfang an hat man gehypt ihn. Und der zweite Verstappen, was weiß
Ja.
ich, das ist er, glaube ich, nicht. Dafür musst du auch eine mentale Stärke haben. Ich will jetzt nicht das Kreuz über Kimi Antonelli brechen, sondern eher ihn in Zusammenhang bringen, dass er vielleicht sogar Opfer ist in dem Wahn, den Toto Wolff hatte, indem er Verstappen nicht gekriegt hat, sich jetzt irgendeinen kleinen, jungen, talentierten Fahrer zu schnappen, in dem Fall Kimi Antonelli, um praktisch sein eigenes Max Verstappen-Produkt Teufel komm raus, raus jetzt zu bewerkstelligen, durchzuziehen. Und genau das ist nämlich passiert. Und jetzt kann man sagen, ist Antonelli zu früh in der Formel 1? Ist es nicht. Er performt im Moment nicht so wie sein Teamkollege Russell. Das ist einfach ein Fakt. Bei allen Ausreden der Welt, er ist jung oder nicht, ja, kann man sagen, gibt ihm die Zeit. Aber im Moment performt er halt nicht. Jetzt wird die Zukunft zeigen, ob er es drauf hat oder nicht. Zum Glück hat er einen Mentor, Toto Wolff, der sich diesmal überhaupt nicht um irgendwelche Leistungen schert, sondern an ihn glaubt. Aber wir wissen auch, warum er an ihn glaubt, weil er halt der Max-Quotenmann für ihn ist. Das hat schon was fast von Manie, mit Manie zu tun als mit cooler Berechnung. Das ist irgendwie sein Lebensziel, seine Aufgabe. Und das ist das Glück für Antonelli. Jetzt muss man halt sehen, ob er der Aufgabe dem Druck weiter gewachsen ist. Denn der Druck, der ist jetzt größer denn je.
Ja, absolut. Toto Wolff hast du jetzt auch schon mehrfach erwähnt. Der ist jetzt auch nicht ganz so begeistert, dass er als Haupt-Mercedes-Team dem Kundenteam McLaren hinterherfährt. Da hast du auch eine schöne Geschichte draus gemacht, auch mit Aussagen von Ralf Schumacher. Was habt ihr da so ein bisschen bequatscht?
Ja gut, wir quatschen die ganze Zeit und tauschen unsere Meinungen aus. Und wenn Ralf Schumacher was sagt, dann ist es halt gut für ihn und für uns, ihn als Zeugen zu haben. Das heißt aber nicht, dass man ganz anderer Meinung ist. Im Gegenteil, ich könnte mich auch selbst zitieren. Und man weiß ja, was passiert ist. Also Toto wird nie öffentlich zugeben, dass er sauer ist. Aber natürlich ist es. Es ist immer schlecht, wenn ein Werksteam gegen ein Kundenteam verliert. Das hat auch Norbert Haug mal bei Sky gesagt vor ein paar Wochen, dass nach außen hin, als damals das Werksteam gegen McLaren unterlegen war, wir reden von der Zeit 2010 bis 2012, musste er sich intern natürlich schon immer die Fragen anhören, was hier los ist. Nach außen hat man dann das locker so verkauft, der Kunde ist König, bla bla bla. Aber das ist kein guter Zustand. Und ich weiß, dass Toto Wolff diesen McLaren die nicht wollte. Man hat ihn einfach, er konnte ihn halt damals nicht verhindern, weil Andi Seidel damals wusste, mit Renault kommt man hier nicht mehr weiter. Wir brauchen jetzt die Mercedes-Motoren, um den nächsten Schritt zu machen. Und damals hat Nomanzo Euce, der McLaren-Teilhaber und McLaren-Legende praktisch gelebt. Und der hat eigentlich mehr oder weniger direkt mit dem Mercedes-Vorstand, in dem Fall Ola Källenius, der selbst McLaren-Fan immer war, diesen Deal gemacht. So, und plötzlich hatte McLaren Mercedes-Motoren und das war die Basis, dahin zu kommen, wo sie heute stehen. Mit Renault hat das nie geklappt. Und dass Toto Wolff natürlich jetzt einer der Opfer dieses Deals ist, ist ja völlig klar. Weil er muss sich ja anhören, ihr seid schlechter als die, die mit unseren Leihmotoren fahren. Das ist nicht schön. Ist ja völlig logisch.
Ja, 2026 dann die nächste Chance für Mercedes da, das alles wieder gerade zu richten mit dem komplett
genau.
neuen Reglement.
Es
aber
gibt nur ein Problem.
McLaren,
2026 hat McLaren auch die Mercedes-Motoren. Also einen Vorteil werden sie da nicht haben.
Genau, das ist auch wieder der
sondern dann geht man einfach Pi mal Daumen davon aus, beide haben die gleichen Motoren. Jetzt lassen wir mal die paar kleinen PS-Unterschiede, die es immer gibt, weg. Die haben die gleichen Motoren. Also ist nur noch das Chassis und die Fahrer wichtig. Und da ist Mercedes klar schlechter als McLaren. Und daran werden sie gemessen. Alles, für was Toto Wolff verantwortlich ist, ist schlechter als bei McLaren. Für Motoren ist er nicht verantwortlich. Also würde er an den anderen Dingen gemessen, wo er den Unterschied machen kann. Da ist McLaren überlegen im Moment. Und das wird auch 2026 der Maßstab sein.
Gut, du hast auch auf jeden Fall mit Ralf Schumacher gesprochen. Er sagt, er tauscht euch immer wieder zu vielen Themen aus. Der
ja, ich rede nicht schon mit Ralf Schumacher, aber hauptsächlich ja. Viel mit ihm. Ja, ich denke, wir sind auch befreundet und kennen uns schon lange. Und er war ja auch jahrelang abgetaucht und plötzlich, seit er bei Sky ist, ist er ja praktisch. Hat er ja Eddie Jordan so und Niki Lauda als die Hauptprotagonisten im Fahrerlager ersetzt. Ich meine, er ist gefürchtet, viele mögen ihn nicht, weil er so direkte Aussprachen hat. Sky hat auch manchmal echt Probleme wegen ihm, zum Glück, wenn ich das als kritischer Journalist sehe. Also Stroll ist auf ihn sauer, der alte Stroll.
Haas früher
Christian
auch.
Horner, Haas war auf ihn sauer, Christian Horner war auf ihn sauer. Jetzt natürlich ist das bei Red Bull alles ganz anders. Also bei Haas ist Steiner weg, Horner weg, Ralf Schumacher ist immer noch da. Das spricht zum Glück das alles aus.
Ja, aber nimmt halt auch einfach kein Blatt vor den Mund, ne?
Nein.
Das macht ihn ja auch, wie gesagt, sympathisch, ähnlich wie bei Jacques Villeneuve, der auch einfach immer feuerfrei alles raushaut. Ja, auf jeden Fall, Ralf Schumacher war ja jetzt dann auch das erste Mal tatsächlich in Maranello, hat mich ein bisschen überrascht. Da hat er auch direkt alles bekommen, Werksführung, Museumsbesuch und war bei Mama Rosella essen. Ja, Wahnsinn. War auch komplett geflasht und hat dann jetzt erst gesehen, was sein Bruder da eigentlich doch bewirkt hat bei Ferrari, was der für einen riesen Einfluss hatte, was er ausgelöst hat. Aber habt ihr darüber auch ein bisschen gequatscht?
Ja, klar. Ich habe ihn gefragt, Mama Rosella, du siehst doch deinen Bruder schon ähnlich. Man merkt, dass du ein Schuhmacher bist. Er meinte, ja, die hat mich auch vorher umarmt. Das war total Wahnsinn. Und dann war er ja auch im Museum, hat so ein bisschen den Enzo Ferrari gesehen, wie er hinter so einer Glaswand in so einem nachgebauten Büro sitzt. Also nicht Enzo, sondern die Wachsfigur, weil das mit der Mumifizierung, das haben sie dann gelassen. Und ja, natürlich hat er es erstmal so richtig gesehen, was Ferrari in Italien, Maranello, Bologna und die ganze Emilia Romagna bedeutet. Und ja, damals hat er so, ist er ja selbst gefahren, hat die Erfolge seines Bruders gesehen, aber dieser Mythos, der dahinter steckt, den hat er erst jetzt entdeckt. Aber das ist typisch Schumacher, weil Michael Schumacher wusste von dem Mythos Ferrari auch am Anfang gar nichts. Und das erste Mal ist er in so einer Nacht-und-Nebel-Aktion, wirklich im November, da war er noch 95 bei Benetton, da hat Ferrari ihn heimlich nachts schon eingeladen, die Fabrik zu besuchen. Und da ist ihm das erste Mal aufgefallen, als er nach Maranello kam, so Name der Rose mäßig, wow, das ist hier ja aber ja ganz was Besonderes. Also das sind wohl die Schumacher-Gene, dass sie nicht von Anfang an sich Poster von irgendwelchen Leuten ins Zimmer hängen, sondern dass man den Mythos versteht, das muss dann langsam wachsen.
Ja, was mir auch noch so hängen geblieben ist, eine von der Aussage da aus dem Podcast, gesagt 364 Tage, also hat er erzählt bekommen, stehen da Fans, wollen Autogramme haben, das kennt er so von seinen Teams, für die er gefahren ist, auch nicht. Also Ferrari zu fahren, hat einfach auch nochmal seine ganz eigene Besonderheit in diesem Sinne, ne?
Ja, gut. Ist halt die italienische heilige Nobelmarke, praktisch ein Nationalinstitut, so wie die Quattro Azzurri auch. Das ist ein Teil Italiens, Ferrari. Das gibt es in keinem anderen Land, dass ein Formel-1-Rennstall so mitgelebt wird von der Bevölkerung. In Deutschland sowieso nicht. Ich habe ja schon gesagt, warum soll jemand Mercedes als Deutscher die Daumen drücken, außer dem Namen? Ist da ja nichts mehr deutsch. Und da sind die Engländer schon, kommen den Italienern schon viel näher mit ihrem Nationalismus, was die Fahrer betrifft, was die Teams betrifft. Also, ja, mehr kann ich dazu nicht sagen.
Dann kommen wir von einer Formel-1-Liga, nämlich Herr Schumacher, zu zwei anderen. Alain Prost und Ayrton Senna. Die fahren jetzt praktisch nach Helmut Marcos Aussagen nächstes Jahr bei Red Bull. Was meint denn der damit?
Nein.
Du hast es hier so zusammengereimt, sagen wir mal.
Ich bin ja sicher, dass der Hatscher da Teamkollege von Verstappen sein wird. Und was Marco damit zu tun ist, ganz einfach. Wir wissen ja, dass er ganz am Anfang über Max Verstappen gesagt hat, weil Romain ihn genommen, das wird der zweite Senna. Damals haben alle gelacht, heute lacht keiner mehr. Über Hatscher hat er jetzt am Anfang gesagt, ja, das ist so für mich so ein zweiter Alain Prost. Am Anfang viele gelacht, langsam vergeht den Kritikern das Lachen auch wieder. Und wenn man jetzt die Spitznamen, die Vergleiche sieht, dass Hatscher Prost ist und Senna und Verstappen Senna und beide nächstes Jahr ja bei Red Bull fahren, dann könnte man natürlich sagen, dann haben sie Senna und Prost wieder in einem Team. Also das ist alles. Ich finde das ganz lustig, den Vergleich. Und der ist ja nicht erfunden, sondern basiert auf den Kosenamen, die praktisch Helmut Marko seinen beiden Fahrern gegeben hat. Und ich habe ihm das gesagt, da hat er gesagt, ja, stimmt doch. Also stimmt nicht, dass er zugibt, dass Hatscher da fährt. Er dementiert sich. Aber dass Prost und Senna, dass das eine marketingmäßig gute Headline ist, das sieht er auch so.
Während Hatscher schon in der Formel 1 fährt, wartet Coulthard noch auf seinen ersten Einsatz. Der wird jetzt Cadillac-Ersatzfahrer sein, dann ab kommender Saison, nicht Mick Schumacher. Der soll das Angebot angeblich ausgeschlagen haben. Bevor wir auf Hörter eingehen, erst einmal, was weißt denn du darüber? Hat Mick Schumacher wirklich die Ersatzfahrerrolle bei Cadillac ausgeschlagen?
Meiner Meinung nach nicht, so weit kam es gar nicht. Er hat gehofft auf ein Stammcockpit bei Cadillac in der Formel 1 und er hofft immer noch auf ein Stammcockpit. Egal, was die Leute sagen, ist mir auch völlig wurscht. Schumacher-Freunde, Schumacher-Feinde. Ich kann ihn verstehen, dass er immer noch seine Chance nutzen will, ein Formel 1-Auto zu kriegen. Was interessiert den? Was die Leute, die Fans sagen, die er eh nie kennenlernen wird. Er muss seinen Weg gehen. Die Wahrscheinlichkeit, dass er irgendwann Formel 1 fährt, ist nicht sehr groß, aber sie ist auch nicht unmöglich. Dafür hat es zu viele Sachen schon gegeben, die ich selbst erlebt habe. Was Colton Herta betrifft, Dan Torres, der eigentlich der Chef ist hinter der ganzen Sache, hat ja auch jetzt gesagt, ja, Herta gehört immer schon seinem Team an und man wollte ja damals schon mit ihm in die Formel 1, das hat nicht geklappt. Und jetzt hat es als Ersatzfahrer schon geklappt. Er fuhr ja auch jahrelang für Andretti in der Indycar-Serie. Andretti ist nun mal das Familienteam von Dan Torres und Cadillac auch gewesen. Also da gibt es eine Riesenverbindung. Deshalb macht das nur Sinn. Und wahrscheinlich soll Colton Herta auch nebenbei Formel 2 nächstes Jahr fahren. Also Rookie ist er jetzt nicht, um das zu lernen. Und da bin ich mal gespannt. Er ist halt ein Quotenamerikaner. Aber ob er wirklich die Fähigkeit je haben wird, praktisch ein Stammcockpit zu bekommen, das bezweifle ich noch. Das muss er sich jetzt erarbeiten und so weiter. Ohne amerikanischen Pass hätte er diesen Ersatzfahrerjob natürlich nicht gekriegt, ist auch klar.
Ja, einmal Vizemeister dort geworden, ich glaube 9, 7 oder 9, beide Zahlen sind mir im Kopf, ich glaube 9 Rennen hat er dort gewonnen, insgesamt in seiner Laufbahn. Genau, einen Titel hat er nie gewonnen. Und dann die Frage, Ralf, ja, was macht Mick Schumacher dann eigentlich, wenn er das ja angeblich irgendwie ausgeschlagen hat, was du ja gerade auch bestritten hast? McLaren vielleicht sogar in der WEC?
Soweit, noch sind die ja nicht da. Ne?
2027 dann, ja.
Er muss sich jetzt erstmal, was heißt neu orientieren, er muss jetzt gucken, was jetzt wichtig nächstes Jahr. Dieses Jahr hat er noch seinen Alpine-Job, das macht ihm auch Spaß. Und er hat da auch so ein gewisses Standing erreicht. Man sieht, dass er zumindest in der WEC bei Alpine der Unterschiedsfahrer ist. Deshalb hat er auch so ein bisschen, ich sag mal, Vorteile bekommen oder man will, dass er Qualifying fährt und so weiter. Ist ja
Den
gut so.
Schlussstint, genau.
Und dann muss er gucken, bleibt er bei Alpine, was ist das sportlich für ihn jetzt das Beste? Wo kann er den nächsten Schritt machen? Cadillac Langstrecke war ein Angebot da. Anscheinend hat Porsche zumindest mal leicht angeklopft. Aber ich glaube, so wie ich Mick Schumacher kenne, das Thema Formel 1 hat er noch nicht ganz abgeschlossen. Und dann guckt er immer nach, was kann er machen, um nicht, wenn plötzlich doch ein Formel 1 an dem nicht im Weg zu stehen. Ich glaube, dieser Kompromiss ist immer wieder in seinem Hinterkopf noch im Moment.
Das heißt dann erstmal irgendwie ein bisschen bei Alpine bleiben und nichts anderes annehmen,
Ja,
weil Formel 1 jederzeit passieren
bei
kann.
Alpine ist er sicher. Ja, im Moment sieht es so aus, als würde er da bleiben. Und wie gesagt, das ist das, was er sicher hat. Und was man sicher hat, gibt man ja nicht unbedingt auf.
Was vielleicht zu Hörter noch eben sagen wollte, der braucht noch Superlizenzpunkte, auch deswegen fährt er Formel 2, um sich natürlich auch ein bisschen auf das europäische Rennfahren einzuschießen. Gut, Ralf, dann haben wir deine ganzen Meinungen zu den Themen gehört. Ihr könnt eure natürlich auch gerne in die Kommentare schreiben und dann melden wir uns morgen nach dem Training wieder. Bis dahin, ciao.
Alles klar. Tschüss.
Dieser Podcast wird vermarktet durch die Podcastbude.